Halleluja. Ich glaube, das ist, was nicht nur wir, was viele Gemeinden und Gemeinschaften brauchen zurzeit. Es ist ein neues Wirken des Heiligen Geistes, es ist ein neues Rufen auch wirklich nach der Gegenwart Gottes, nach seinem Wirken. Es ist Hunger und Durst und Gott hat auf Hunger und Durst immer geantwortet. Das ist, glaube ich, in der Geschichte noch nie passiert, dass wenn eine Gruppe von Menschen sich aufgemacht hat und gerufen hat zu Gott von Herzen und es wirklich gewollt hat von ganzem Herzen, dass Gott sich die Ohren zugehalten hat und nichts getan hat. Das waren kleinste Gemeinschaften, das waren größere Gemeinschaften, es sei nicht egal, wo auf der Welt es passiert ist, Gott hat Antwort gegeben. Aber es war immer ein Ruf und es waren immer Menschen, die gebetet haben, es waren immer Menschen, die auf den Knien waren, es waren immer Menschen, die gefleht haben. Es waren nicht die Satten und es waren nicht die Zufriedenen. Jesus hat gesagt, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Und eigentlich hat er das auch zu einer Gruppe von Menschen gesagt, die eigentlich auch krank waren, aber sie haben es nicht gewusst, sie haben es nicht gemerkt, sie haben gedacht, sie sind gesund. Und deswegen hat Jesus gesagt, wenn ihr glaubt, dass ihr gesund seid, gut, dann ich gehe zu denen, die sagen, Herr, wir brauchen dich. Na? Jesus, erbarme dich. Hat er eine gerufen, der Blinde. Da sagt man auch, ja, jetzt, Jesus, du weißt doch, was der braucht. Wieso muss der erst schreien? Wieso muss der erst nachlaufen? Siehst du das? Natürlich wusste Jesus das. Aber es ist für die anderen dieses, Jesus, erbarme dich. Was willst du, dass ich dir tue? Versteht ihr? Wir müssen dem Ausdruck geben. Wir müssen dem Ausdruck geben. Wir sind so in unserer Selbstzufriedenheit manchmal gefangen oder so in einer Lage, wo wir denken, es ist aussichtslos, ja? Vergessen, dass wir mit dem verbunden sind, für den es keine Grenzen gibt, Zeit und Raum. Das ist für ihn kein Problem zu überwinden. Er ist außerhalb von Zeit und Raum und er kommt in Zeit und Raum, wie er möchte. Gott ist kein Mensch, vergesst es bitte nicht. Es klingt sehr simpel, aber es war eins der größten Erkenntnisse für mich persönlich. Ich hatte mit Gott die meisten Probleme, weil irgendwo tief in mir ein Teil Gott immer noch als eine Art Mensch gesehen hat. Gott ist in Jesus Mensch geworden, um uns nahe zu sein, um einer von uns zu werden, um unsere Schuld zu tragen. Er hat sie nicht getragen als ein Geistwesen, er hat sie getragen als der Mensch Jesus Christus. Er ist uns gleich geworden, so steht es in der Bibel. Er wurde in allem versucht wie wir. Er wurde geprüft. Er weiß, wie das sich anfühlt. Leid hat er erfahren. Schläge hat er erfahren. Sport hat er erfahren. Aber auch Freude und Feiern. Er weiß, wie das geht. Er weiß, wie schön das ist. Ja? Ja? Er hat alles das erlebt und erfahren. Gott weiß, wie wir uns fühlen. Das war für mich so wichtig zu wissen, aber er ist kein Mensch. Er ist so viel mehr und er kann so viel mehr. Und das beruhigt mich, ja, wenn ich lese und höre, was auf dieser Welt passiert. Es geht mir manches ins Herz und tut weh. Oder wie Jesus damals gesagt hat, es jammerte ihn. Ja, und er kümmerte sich. Aber es ist nichts, wovor ich Angst habe, weil ich weiß, wie das Ganze rausgehen wird. Ich möchte nur, dass die Menschen die Augen aufmachen. Ich möchte, dass die Menschen die Augen aufmachen und verstehen, dass sie es nicht mehr hinringen können mit dieser Erde. Es ist egal, wer regiert. Es ist wurscht, welche Partei, welche Koalition schließt. Sie werden es letztendlich nicht schaffen. Wir können eigentlich nur beten, dass wir unter welcher Regierung auch immer die Freiheit haben, dieses Wort laufen zu lassen. Die Freiheit haben, rauszugehen. Und viele Länder haben das gar nicht mehr. Verteilst du etwas? Erzählst du von Gott? Bist du unter Beobachtung? Tust du es weiter? Wirst du inhaftiert wegen irgendeinem Grund? Machst du es öfters? Halten sie dich länger fest. Da herrscht Willkür. Wir haben so eine Freiheit in unserem Land. Leute, lasst uns da jegliche Angst ablegen. Das bisschen dumme Gegucke und Nachgefrage, das ist doch egal. Ist doch wirklich egal. Was gibt es zu verlieren? Ich habe, glaube ich, an einem Sonntag mal erzählt, wo ich habe ganz überraschend Besuch vom Schulrat bekommen. Das ist also, für die es nicht wissen, ist sozusagen der Chef meiner Chefin. Hat sich am Tag vorher angekündigt. Das war wegen arg knapp. Zumal wir noch eine 5-stündige Sitzung in der Gemeinde hatten hier. Mit dem Gemeindeleitungsteam. Und ich gesagt habe, Leute, es ist mir wichtiger hier zu sein und mit euch zu beten und diese Sachen zu bereden, als 5 Stunden daheim zu sitzen und eine Stunde vorzubereiten, eine einzige Stunde. Und gesagt, Herr, ich verlasse mich auf dich. Die Stunde war zur Hälfte sehr gut und die andere Hälfte nicht ganz so gut. Ist nicht schlimm. Aber das Bemerkenswerte war das, haben sie beide gesagt, sagen Herr Hellinger, Sie haben am Anfang mit den Kindern gebetet. Machen Sie das weiter, bitte. Das sieht man nicht mehr oft. Meine Chefin und der Chef von meiner Chefin, machen Sie das weiter. Das sieht man nicht mehr oft. Und ich habe mir gedacht, Herr, wie schön. Was ist wirklich wichtig? Die Stunde, ja, ich werde daran arbeiten. Neuer Lehrplan, dauert halt, wenn man 20 Jahre so in eine Richtung gearbeitet hat, deswegen umzuschalten, ja. Aber wichtig ist das, wo ich mir gedacht habe, Herr, Augen aufmachen, keine Angst haben. Und selbst wenn mal, habe ich ja auch erlebt, dass welche das, ja, und warum machen sie das und das passt uns gar nicht und überhaupt und so, gibt's alles. Na und, da ist so viel Freiheit, Leute, hier. Du musst nicht um dein Leben fürchten, du musst nicht mal um deinen Besitz normalerweise fürchten, ja. Mutig werden, mutig werden. Auch das zählt für mich zu heil werden. Es ist heute ein Segnungs- und Heilungsgottesdienst. Auch da heil zu werden. Ich hatte vorhin diesen Eindruck, Verzagtheit, Unsicherheit, Angst, diese Dinge. Das ist etwas, ja, das kommt durch Situationen, das kommt durch Dinge, die wir vielleicht hören und die uns widerfahren. Und das darf auch wieder gehen. Aber dazu musst du hier innen drin etwas haben, was du wahrscheinlich schon hast, aber das muss Raum einnehmen in dir und in deinen Gedanken. Und manchmal schaffen wir es alleine nicht. Und Jesus weiß das, deswegen hat er gesagt, bleibt zusammen, Leute. Bleibt in der Gemeinschaft. Das sind andere, die dich dann durchtragen, die dir Mut zusprechen, die dir einen Rat geben, die dir einfach helfen in diesen schweren Zeiten. Lauft nicht auseinander. Wie ich gebetet habe über den Gottesdienst heute, kamen mir 2 Worte. Wir hatten ja letzten Dienstag hier einen sehr schönen Abend unten über die Reformation. Der Ecke hat einfach nochmal so einen Abriss gegeben, was Luther damals so, wann das passiert ist, was er angestoßen hat und vor allen Dingen seine Kernpunkte. Diese 5 Aussagen und einer davon war sola fide, der Glaube allein. Glaube nur, das ist mein Wort an euch heute Abend, glaube nur. Glaube, das ist unsere Antwort auf die Gnade, die Gott uns in Jesus geschenkt hat. Glaube ist deine Antwort. Glaube, und im Urtext, im Griechischen steht das Wort für Vertrauen. Setz mal, dieses Wort Glaube ist manchmal schon zu abgegriffen. Setz mal Vertrauen dafür ein. Vertraue nur. Das ist etwas, was uns gar nicht so leicht fällt, habe ich festgestellt. Vertrauen ist etwas, da heißt es, das muss man sich erst verdienen. Das Vertrauen muss man sich erst verdienen. Dass wir ein paar Dinge gemacht haben, die richtig gut waren. Und dann hast du dir vielleicht mit vielen Aktionen das Vertrauen verdient. Und dann passiert eine Sache, eine einzige Sache, wo du Vertrauen enttäuscht. Und schon kommt bei uns Menschen oft ein Riesenfragezeichen. Und es wird alles, was du vorher gemacht hast, deine ganze Person in Frage gestellt. Und das zeigt mir eigentlich, wie wir normalerweise gestrickt sind. Ja, du machst jahrelang vielleicht Dinge gut und richtig und man kann dir vertrauen und eine Sache geht dir echt daneben und du enttäuscht Menschen. Das merken die sich normalerweise richtig gut. Und da kommt ein Misstrauen, was sich dann langsam einschleicht. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Wenn Gott es bei uns machen würde, stellt euch das mal vor. Ne? Du schießt da einen richtigen kapitalen Bock und Gott sagt, ich hab's gewusst. Eigentlich dachte ich, der Andi, der ist so, ne? Aber ich hab's gewusst. Irgendwann unterläuft ihm ein Fehler. So. Kann dem Kerl nicht mehr wirklich vertrauen. Ich meine, das wäre furchtbar. Stell dir das mal vor. Brauche ich gar nicht anfangen mit Gott. Da sage ich, Herr, da habe ich schon von vornherein verloren. Ja? Aber ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm, ich glaube ihm, ich vertraue mir nicht bedingungslos. Ich sage auch den Leuten, ich gebe mein Bestes. Das ist das, was ich geben kann. Und ihr könnt mir vertrauen, aber bitte, wenn es mal daneben geht, bitte dann vergebt mir auch. Das steht drin und das brauche ich so notwendig. Wir leben. Und das ist diese Gnade. Wir leben aus dieser Gnade, dass da ein Gott ist, der uns vergibt. Aber wir dürfen ihm bedingungslos vertrauen, weil er uns nicht enttäuscht. Und da wird es dann manchmal natürlich schwierig, dass du sagst, naja, das habe ich aber auch anders erlebt in meinem Leben. Und das glaube ich dir sogar, dass es aus deiner Sicht Enttäuschungen gibt, auch Gott gegenüber. Weil du dir es anders vorgestellt hast, anders gewünscht hast und das, was dir im Moment widerfährt, nicht wirklich verstehst. Deshalb sage ich dir, musst du manchmal nochmal zum Anfang zurückgehen. Du musst nochmal dahin gehen. Weil da hat das Vertrauen für uns angefangen. Glaube ist unsere Antwort auf die Gnade, die Gott uns in Jesus Christus schenkt. Vertrauen ist unser Zugang zu der heilenden Gegenwart Gottes. Und nur durch diesen Glauben, nur durch dieses Vertrauen sind wir vor Gott erst gerecht geworden. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist das, was Luther rausgearbeitet hat, was ihm, er hat über den Römerbrief ja auch eine Vorlesung gehalten, was ihm da gedämmert ist und was für ihn eine absolute Befreiung war. Eine absolute Befreiung. Und es war der erste Brief, den ich durchgearbeitet habe, wie ich mich bekehrt habe. Das ist jetzt schon ziemlich lang her, 30 Jahre, 87, 30 Jahre her. Und diesen Römerbrief, den habe ich damals durchgearbeitet. Und das kann ich euch einfach immer wieder empfehlen. Diesen Römerbrief, da hat Paulus alles entfaltet von der Gnade Gottes. Und so genau wie nirgendwo anders, sage ich jetzt im Neuen Testament. Und ich habe diesen Römerbrief durchgearbeitet und durchgelesen. Und da hat es auch mir gedämmert einfach, was für ein unglaubliches Geschenk wir durch diesen Glauben erworben haben. Einen Zugang zu der Gnade Gottes. Ich möchte euch mal einfach ein paar Passagen aus dem Römerbrief vorlesen. Römer 3, Vers 21 bis 24. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Er sagt, es war immer schon da. Ihr habt es nur nicht gesehen. Ihr habt es nicht im Gesetz, in den Propheten entdeckt. Es stand schon immer drin. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Aber sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und dazu noch den Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und das war natürlich damals die absolute Revolution, weil die Kirche da Angst gehabt hat, eine Wahnsinnseinnahmequelle zu verlieren und auch Kontrolle zu verlieren. Das ist der absolute Kontrollverlust für die Kirche damals gewesen, aber auch ein Anzeiger, wie es um die Kirche damals bestellt war. Er hat nur Angst gehabt, Kontrolle und Macht zu verlieren über die Gläubigen, weil wenn jeder zu Gott gehen kann und der Glaube allein gerecht macht, dann muss ich einfach nur meine Knie vor Gott beugen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich bin's, aber durch dich werde ich gerecht. Und das kann ich überall machen. Das war ja noch das Nächste, was furchtbar war. Ich muss ja nicht mehr in die Kirche laufen. Ich kann da, wo ich bin, ich kann im Wald, ich kann auf einer Wanderung, ich kann sonst wo meine Knie beugen und beten und zu Gott rufen. Ich weiß nicht, ich war mit einer Gruppe mal in Polen, ja, und wir haben gebetet mit den Leuten auf der Straße und die haben gesagt, ja, wir nehmen eure Entschuldigung an für das, was wir wollen mit euch beten und wir brauchen Gottes Eingreifen und wir beten, aber wir gehen in die Kirche. Ich sage, wir dürfen auch hier auf der Straße, wir können hier beten, Gott hört uns hier. Das war für die so verknüpft, es geht nur in der Kirche. Das ist der Ort, da hört Gott. Draußen, ich sage, nein, hier. Da haben sie geguckt und gesagt, okay, wir lassen es mit uns machen. So ein altes Mütterchen und dann sind die niedergekniet und da war eine Ehrfurcht vor Gott da. Wir haben gesagt, hier und jetzt, Gnade Gottes ist da und kommt. Wir haben da tolle Dinge erlebt. Glaube nur. Und dann bist du gerecht. Das ist heute für uns, das war damals eine Revolution, heute ist das etwas, wovon wir ausgehen. Etwas völlig Normales. Und manchmal ist mir das zu normal. Diese Gerechtigkeit, die wir haben, ist außerordentlich. In Römer 5,1 sagt der Paulus dann, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Stellt euch das vor einfach, wenn Gott Herrscher ist, du bist früher vor einen Herrscher getreten, ist egal, ob du ein Botschafter warst oder irgendein, hast ein Anliegen gehabt und der Herrscher saß auf seinem Thron und du bist da reingekrabbelt oder hast dich verbeugt und du warst einfach von seiner Gunst abhängig. Ne, ich glaube, im Alten Testament war es das mit dem Zepter. Ne? Wenn er das Zepter ausstreckt, ist gut. Und du warst davon abhängig. Du konntest gar nicht diskutieren mit dem Herrscher oder irgendwie was erklären oder so, sondern du warst von dieser Gnade abhängig. Das heißt, wenn wir Gott begegnen und gerecht sind, haben wir Frieden mit Gott. Das heißt, wir können damit rechnen, dass er uns gnädig gestimmt ist. Du musst keine Angst haben, mit Gott zu reden, vor ihn zu kommen, dein Leben vor ihm auszuweiten. Mir fehlt manchmal etwas Heiligkeit, mir fehlt manchmal etwas Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes. Das heißt, wir nehmen das manchmal zu billig, was wir da erworben haben, was Jesus für uns gemacht hat. Ich denke mir, irgendwann werden wir vor Gott kommen, da wird es von alleine kommen, weil die ganze, hier hocken wir jetzt in so einem Gemeindegebäude, das ist uns alles wohl vertraut, wir kennen die Menschen so im weitestgehend, die hier drin sitzen, aber irgendwann wirst du vor Gott stehen. Und da wirst du von alleine deine Knie beugen, wahrscheinlich, weil jede Kraft rausgehen wird. Und da, also ich glaube nicht, dass mir irgendwas groß einfällt. Vielleicht noch, Herr, ich glaube an deinen Sohn, sei mir gnädig, fertig. Und dann möchte ich nur dieses, ja, ich bin bei dir und es ist gut. Und dann höre ich mir, wir haben eine Ewigkeit Zeit, ich höre mir dann gern die ganzen Sachen an, die ich vielleicht hätte anders machen sollen. Ist mir eigentlich egal, dann Hauptsache ich bin da. Aber auf diese Gnade, Leute, verlasse ich mich. Und das ist mein Frieden. Das ist mein Frieden. Und er trägt mich durch. Das ist egal, was mein Chef gerade vielleicht sagt oder meine Chefin. Diesmal war es gut, haben wir gut getan, aber es gibt auch Tage, ja, wo was anderes kommt. Es gibt Tage, wo in deiner Verwandtschaft alles sich einig sind und es gibt Zeiten, die einfach furchtbar sind, weil alle zerstritten sind. Und du denkst dir, oh, ich fühle mich nur noch, dieser Frieden, den hast du. Das musst du dir bewusst machen, der ist da, den spricht dir Gott zu. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt. Beim Moment ist alles in Ordnung mit uns. Passt schon, nicht so ein Frieden. Es ist dieser Friede, der ist gemacht worden, der ist von Gott fest, der steht. Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus? Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das ist meine Perspektive, Leute. Das ist eine zukünftige Herrlichkeit. Das ist das, wo ich hingehen werde und wo ihr hingehen werdet, wo wir zusammen sein werden. Das ist eine zukünftige Herrlichkeit. Nicht nur jetzt habe ich Frieden vor Gott und dann sagt Gott, okay, jetzt habe ich dir diesen Frieden geschenkt, jetzt streng dich mal an. Gott sagt, nein, die Zukunft gebe ich dir auch noch. Die gehört auch dir. So, nicht allein, aber das. Und jetzt kommt der Paulus in die Gegenwart zurück. Jetzt sagt er so, Leute, ihr steht jetzt mit mir hier. Wir sind noch nicht im Himmel, wir sind noch nicht in dieser zukünftigen Heiligkeit, wir sind jetzt genau hier, in dieser Situation. Da sind Menschen um uns herum, die sind uns feindlich gesinnt, diesen neuen Glauben, feindlich gesinnt. Ja, wir wissen noch gar nicht, wie sich das alles entwickeln wird. Einige werden ins Gefängnis geworfen, andere werden teuer bezahlen für ihren Glauben. Und er sagt aber, nein, wir haben Frieden mit Gott. Leute, das ist das Wichtigste. Und deine Zukunft ist gewiss, das ist das Wichtigste. So, und jetzt ab in die Gegenwart. Er sagt, nicht nur allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Wir rühmen uns der Bedrängnisse. Nicht wir meckern über die Bedrängnisse. Wir beschweren uns nicht über die Bedrängnisse. Herr, das Leben ist so hart. Ja, das Leben ist unfair. Ja, stimmt. Genau, weil da nicht Christus regiert, sondern weil Menschen regieren, ist dieses Leben unfair. Und das Leben ist hart und ungerecht, weil einige den Hals nicht vollkriegen und andere sich überhaupt keinen Kopf über andere machen. Genau so ist es um diese Welt bestellt. Genau so. Und dann sagt Paulus, so, jetzt kommt euer Teil. Gott mutet euch zu, in diesen Bedrängnissen zu leben, weil er weiß, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Wie geht das Ganze? Und das ist der Kern und ohne den geht es nicht. Ohne den funktioniert diese ganze Kette nicht. Geduld, Bewährung, Hoffnung. Geht nicht ohne, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott sagt, ich kann euch das nur zumuten, weil ich euch jemanden geschickt habe. Hier hinein. Der ist mit euch in jeder noch so unerfreulichen, ausweglosen Situation. Ist er mit euch? Nicht da oben, guckt nicht runter. Er ist hier drin. Er steht mit dir, Rede und Antwort. Und wenn du was erklären musst, wenn du sagen musst, es tut mir leid, ich habe da echt einen Bock geschossen, er ist mit dir. Er sagt, dieser Frieden ist nicht abhängig von dieser Situation. Dieser Frieden ist nicht abhängig vom Urteil anderer Menschen. Dieser Frieden ist geschehen. Das gehört dir und mein Geist ist mit dir. Das ist dein Trainer. Der schafft es, dass du das aushältst, dass du mal Kritik bekommst, ja? Dass du mal dir sagen lassen musst, das war nicht in Ordnung und das war nicht gut. Da musst du nicht beleidigt sein als Christ, sondern sagst du, okay, ich werde schauen, was dran ist und wenn es was zu verbessern gibt, werde ich das tun. Wenn das ungerecht ist, dann gebe ich es ab an Gott und sage, Herr, du weißt ganz genau, dass das so nicht stimmt, was über mich behauptet wird oder was gesagt worden ist. Ich gebe es dir. Ich habe den Frieden. Du siehst mich anders, das weiß ich. Deshalb müssen wir Zeit mit Gott verbringen. Wenn wir uns da unsicher sind, dann wird es schwer. Wenn wir das nicht mehr fest im Herzen haben und glauben, dass Gott uns diesen Frieden geschenkt hat, dass diese Liebe in unser Herz ausgegossen ist, dass unser Wert nicht danach bemessen ist, was wir schaffen im Leben und hervorbringen, dann wird es schwierig, dann zweifeln wir. Und das will Gott nicht. Deswegen entfaltet Paulus das hier auch nochmal so kräftig und sagt, in eure Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Du stehst im direkten Kontakt mit Gott. Und was macht der Geist Gottes in dir? Zuallererst, ich sage immer, wir fangen jetzt bald wieder an mit dem Glaubensgrundkurs für die Teenies. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, seine Lieblingsaufgabe, er sagt dir, dass du ein Kind Gottes bist. Steht auch im Römer. Es ist seine allererste Hauptaufgabe. Er sagt dir auch, wie du Dinge besser machen kannst, wenn du das wissen willst. Er macht dich auf, er haut dir ein Stoppschild rein. Wenn du sagst, bitte bewahr mich, macht er alles. Aber seine absolute Lieblingsaufgabe. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir sind es auch. Römerbrief. Lest den, studier den mal richtig. Und das will er, diese Gewissheit, dass du das drin hast. Kind Gottes, geliebt. Gott wird alles tun, damit du durchkommst. Und was liebt der Geist Gottes? Er will dich bewegen. Das ist so das fast gleichwertig zu diesem Hauptpunkt. Du bist Kind Gottes und er sagt, komm in die Nähe des Vaters. Komm. Der Geist Gottes wird dich immer in die Nähe des Vaters ziehen. Immer. Er kann nicht anders. Warum? Die drei sind eins. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins. Ja? Der wird dich immer in die Nähe Gottes ziehen. Und deshalb sage ich Leuten, wenn sie verzweifelt sind, wenn sie auch durch Krankheit oder sonst was isoliert, das Schlimmste, was du machen kannst, ist dich zu isolieren. Dann bist du irgendwann in einem Gedankengebäude, wo du schier nicht mehr herauskommst, wo du zu schwach bist, dich aufzuraffen. Und das ist der Punkt, da müssen die Freunde kommen, dich auf die Pritsche legen und herschleifen. Haben wir gehört, letzten Sonntag. Das ist der Moment, wo das Dach da oben abgedeckt werden muss, zur Not, wenn es hier so voll wird, die Türen geöffnet, Wurscht, durchs Fenster hinten raufgeschleift über die Nottreppe. Das ist der Punkt. Da müsst ihr sagen, hey, auch wenn du keine Lust hast, du musst an einen Ort kommen, wo Gott groß gemacht wird. Wenn es der Hauskreis, ein Gottesdienst oder sonst was ist, geh an diesen Ort. Und auch wenn du von der Predigt nicht viel mitbekommst, Gegenwart Gottes heilt, ist wichtig. Und deshalb sagt, auch in der, im Neuen Testament steht, sagt der Paul, verlasst eure Versammlungen nicht. Nicht damit wir, ja, heute sind es 5 mehr als beim letzten Mal. Mann, wegen dir selber. Wegen dir. Ganz persönlich. Ich bin heute Abend nicht hier, ja, weil ich Klaus Himmelreich, für der hat Geburtstag übrigens heute, ne? Der Klaus Himmelreich. Herr segne ihn. Halleluja. Er hat eine gute Zeit, er hat geschrieben. Ich bin nicht hier, weil ich die Vertretung von Klaus bin. Ganz ehrlich, das ist mir zu wenig für heute Abend. Ich bin hier, weil ich hier Gott erleben kann mit euch zusammen. Weil ich gespannt bin, was ihr für Eindrücke habt, was euch passiert. Und allein, wenn ich eure aufmerksamen Gesichter sehe, ist das wunderschön. Ja? Wie reagierst du? So. Ach Herr, es ist doch gar nicht nötig, dass ich in den Thronsaal gehe, ins Allerheiligste. Es sind eigentlich nur Kopfschmerzen oder der Ellbogen tut ein bisschen weh, Beziehungsprobleme oder was auch immer. Ein Wort von dir, Herr, das genügt, kannst du mir es auch zurufen? Das kam mir heute im Gebet und ich denke mir manchmal, vielleicht kommt Gott sich manchmal so vor. Er denkt, hey, wo sind sie denn alle? Sind so wenig da heute. Da stehen etliche draußen, die rufen dann irgendwie von draußen, der Kopf ein bisschen hier, der Fuß wird mir schon langen. Ein Wort von dir, Herr, dann ist wieder heil. Ich glaube, wir haben nicht ganz verstanden, was Gott uns geschenkt hat, was Gott eigentlich sich wünscht, was Gott möchte. Und denkt, ihr kennt die Stelle, Hebräerbrief, lohnt sich auch, der ist nicht ganz so einfach zu lesen, aber wunderbar, da steht in Hebräer 4, Vers 14. Komm her. Hebräer 4, Vers 14. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, aber ohne Sünde. Darum, und jetzt kommt dieses, wir haben Zugang, das was wir aus dem Römerbrief gehört haben, wir haben Zugang durch den Glauben zu dieser Gnade. Zugang wozu? Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wisst ihr, was das ist? Ein Hinzutreten zu dem Thron der Gnade? Das ist nicht ein Stehenbleiben und sagen, Herr, hier tut es mir weh oder hier brauche ich dein Eingreifen in meinem Leben. Stell dir das mal wie einen Thronraum vor. Sitzt der König und er sagt dann, komm näher. Nein, komm näher. Noch näher, damit ich dich... Komm richtig nahe her. Das ist das, was Gott liebt und was Gott möchte. Du, ganz, mit deiner kompletten Person. Komm näher. Du kannst dich hinwerfen, du kannst die Knie beugen, du kannst ihn anstrahlen, bei diesem König ist alles okay. Und dann wird Gott dich anschauen. Und er wird nicht nur deinen Kopf anschauen, nicht nur dein Knie oder was du gerade denkst, was jetzt heil werden soll an dir. Der wird dich anschauen, komplett. Und das ist meine persönliche Überzeugung jetzt. Ich glaube, dass wir das zu wenig machen. In der Gemeinde hier, in unserer Gemeinde, dass wir das zu wenig machen. Hinzutreten als ganze Person, komplett vor diesen Thron der Gnade und uns dieser Gegenwart Gottes aussetzen und einfach sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Und vielleicht wird dann der Grund, warum du gekommen bist, was dir gerade so heil werden sollte, auf einmal, vielleicht wird es ganz unwichtig in dem Moment. und du spürst in deinem Herzen, dass Gott etwas ganz anderes sieht und sagt, mein Kind, ich weiß, was du mir sagen wolltest, aber ich sag dir jetzt mal was, wie ich das sehe. Gott hat einen Therapieplan für dein ganzes Leben. Und wo er ansetzt, das heißt ja der Herr mein Arzt, ne? So steht es doch drin. Ich glaube, das weiß er am allerbesten. Ich glaube, wir haben manchmal das Problem, dass wir so eine Vorstellung haben, unseren eigenen Therapieplan, wo wir sagen, erst den Fuß, dann die Schulter und dann bin ich fähig. Und Gott sagt, ich würde es anders machen. Und da fängt es dann an. Mensch, das stimmt doch was nicht. Ich bete schon so lange dafür und dafür und es tut sich nichts. Und es, vielleicht hat Gott einen ganz anderen Blick auf dich. Aber ich kann dir eins sagen, er liebt dich. Das sagt er nicht einfach so, er hat es getan. Dafür haben wir das da. Das Kreuz, er hat es gemacht, er hat es unterschrieben mit seinem eigenen Blut. Er liebt dich. Da darf es eigentlich keinen Zweifel mehr dran geben. Er hat gesagt, das Teuerste, das Kostbarste für dich. Du kannst kommen zu mir, gerecht gemacht. Ich habe Frieden mit dir. Zwischen dir und mir steht nichts. Du sagst, doch, Herr, ich habe Schuld. Sagt er, ja, vergeben. Sprich's aus, damit du Erleichterung bekommst. Verstehst du nicht, dass Gott sagt, na, nein, du, damit du erleichtert, dein Gewissen wieder rein wird und du aufnehmen kannst vor Gott und dich frei fühlst. So ist es gedacht von Gott. Und dann stehst du in dieser Gegenwart und dann wirst du Dinge erleben, das kann ich dir persönlich sagen, wo du sagst, wow, unfassbar. In blödsten Lebenssituationen bekommst du diesen Frieden. Kannst du schlafen, wie Jesus im Boot, im Sturm. Du kannst schlafen, du kannst wieder Ruhe finden, weil du diese Liebe ganz tief spürst. Weil es so präsent ist und dann wirst du Heilung erleben deiner Seele. Das kommt unweigerlich. Und ich habe erlebt, dass bei mir dann auch körperlich manche Dinge einfach heil geworden sind. Wisst ihr, Seele und Körper hängen ganz dicht zusammen. Viele körperlichen Defekte von uns haben ihre Ursache in seelischen Dingen. Gott weiß es und außerdem dieser Körper bleibt hier. Irgendwann wirst du alt werden, das sehe ich auch. Ja. Natürlich kann man auch mit 85 noch beten, Herr, mach mich topfit, dass ich Berge erklimme. Aber ich sage dir eins, dieser Körper, der ist echt nur vorübergehend. Gott wird ihn nicht konservieren, so viel du auch betest. Ja? Du wirst ihn irgendwann verlassen dürfen und das ist gut so, das ist Gnade. Dieses olle Ding dann hier und dann bekommst du einen neuen. Jesus hatte den schon, das neue Modell. Ja? Kannst du durch Wände gehen, kannst du Zeitsprünge machen, kannst auch noch essen. Er hat gegessen, ne? Zumindest Fisch geht, ziemlich gesund. Es wird neu gemacht, Leute. Darauf braucht ihr, ich meine, ich weiß, wie hässlich das ist, wenn du dauerhaft Schmerzen hast. Ich weiß, wie hässlich das ist. Ich bin jahrelang mit Kopfschmerzen aufgewacht. Das ist nicht schön. Es bremst einen aus, gebe ich zu. Aber das eigentliche Problem bei mir lag eigentlich ganz woanders. Und Gott weiß das. Und Gott arbeitet an dir. Glaube nur. Vertraue. Und wenn du da Mühe hast zu vertrauen, geh an den Anfang zurück und lese, was Gott gemacht hat und welches Vorrecht du besitzt als Kind Gottes und was deine zukünftige Herrlichkeit ist. Und dann erinnere dich an die Dinge, die Gott gut gemacht hat in deinem Leben. Und dann geh durch die Bedrängnisse durch, das steht ja da drin. Die sind da. Jesus sagt nicht, das gibt's, die sind da. Und das ist Geduld und da ist Bewährung, steht alles geschrieben. Aber du hast eine Hoffnung tief im Herzen, die dich da wirklich durchbringen wird. Die Frage ist eigentlich, bist du bereit zu hören, wenn du Gott begegnest, wenn du betest, wenn du ihn wirklich suchst? Und das ist wie beim Doktor. Ich meine, wenn du einmal im Jahr zum Arzt gehst und der checkt dich mal schnell durch, dann gewinnt er so einen gewissen Eindruck. Besuchst du den Arzt aber regelmäßig, erzählst ihm, wie es dir eigentlich geht, was so passiert mit dir, kann sich der Arzt ein viel genaueres Bild davon machen. Und du auch, was mit dir so passiert. Bist du bereit zu hören, wenn du Gott suchst, wenn andere für dich beten? Bist du bereit, Schritte zu gehen, wenn etwas aufgezeigt wird? Bist du bereit dazu? Jesus hat eigentlich gesagt, wer mir nachfolgt, dessen Leben wird sich verändern. Ich sage es mal frei übersetzt. Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also da gibt es was zu tragen. Ja, aber dein Leben wird sich verändern. Jesus nachzufolgen und einfach nur eine Optimierung fürs Leben zu suchen, geht nicht. Nachfolgen heißt, du gehst an Orte, wo du vielleicht gar nicht unbedingt so hin wolltest. Du kommst in Situationen, wo du sagst, was mache ich jetzt da und wie mache ich es? Du wirst herausgefordert werden. Es wird so sein. Und Gott will eigentlich nur deinen Amen dazu. Genau. Du sagst, okay, Herr, ich bin bereit, ich höre und ich gehe mit dir. Glaube nur. Da steckt so viel dahinter und ich bitte euch darüber wirklich nachzudenken und ich lege euch den Römerbrief ans Herz. Lest ihn, studiert ihn, betet darüber und da ist vor 30 Jahren so viel in mein Herz reingekommen, das ist bis heute. Diese Dinge sitzen, die sind ganz tief in mir drin, es ist ein ganz tiefes Vertrauen Gott gegenüber in blödsten Situationen in meinem Leben. Ganz tiefes Vertrauen ist da reingekommen und hat mich heil gemacht, gibt mir Freude, immer wieder. Und lässt mich Gott erleben, immer und immer wieder. Und das ist das, was ich denke, was Gott mit jedem von euch machen möchte. Und lasst uns die Augen schließen und einfach beten und dann gehen wir weiter. Halleluja, Herr, ich danke dir für dein kostbares Wort, Herr. Danke dir, dass es geschrieben steht, weil Menschen vergessen haben. Danke, dass es geschrieben steht. Danke, Heiliger Geist, dass du auch dafür gesorgt hast, dass wir heute etwas Geschriebenes in der Hand haben. Dass es nicht nur mündliche Überlieferungen sind, die so wie stille Post sich im Laufe der Jahre verändern und irgendwann völlig verdreht sind. Nein, es ist geschrieben, weil der Geist Gottes geredet hat und Menschen, getrieben vom Heiligen Geist, aufgeschrieben haben. Herr, so steht es auch in deinem Wort, Herr. Danke, dass dieses Wort Wahrheit ist. Danke, dass dieses Wort uns frei macht, Herr.